Gelegentlich gehen wir in unserer Sendereihe Ein Kessel Pinkes auf Zeitreise. Deshalb auch die etwas angestaubt anmutende Einstiegsmusik, die ihr vermutlich eher auf SWR 4 erwartet hättet. Aber das ist unsere Reminiszenz an die große DDR-Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes, deren Namen wir in abgewandelter Form geklaut haben. Doch zuerst einmal ein herzliches Willkommen in den stürmischen Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos in der Schweiz. Die Schwule Welle präsentierte heute Ein Kessel Pinkes. Wir hatten in der Vergangenheit einige illustre Gäste in der Sendung, die uns Rede und Antwort standen. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir heute wieder ein Potpourri an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen aus den letzten Jahren. Freut euch auf den Poetry-Slammer Sven Hensel, den Autor Jan Ranft, die Travestiekünstlerin Fräulein Wommi Wonder, die Musiker Joe and Jake, den Autor und Filmemacher Rosa von Braunheim, die Künstler und Aktivisten aus der Schweiz Röwi Rapp und Ernst Ostertag sowie den Musiker und Komponisten Ralf Siegel. Aufgepeppt wird das alles mit einer gehörigen Portion passender Musik. Im Studio live für heute der Alex. Da fehlt jetzt nur noch der Oliver, der euch gleich verrät, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr denn wollt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Ef að strætóin sem ætla þig að sækja þig Kerir yfir þitt þá ég með motto Þetta reddast, ekki flóknar en það Alltaf leitin einu sem að hefur ekki reddast Ef allt kemur heim og kakar ekki það Þá mundir bara oh.
In this land for centuries A saying has been told Magical, respectable The power that it holds When you make a mess or even when you're feeling low Then you just remember what my grandpa always told Þetta reddast
Das waren Vibe, zwei Brüder aus Island, die im letzten Jahr in ganz Europa durch ihre Teilnahme beim ESC in Basel bekannt geworden sind. Und ich habe mich für einen musikalischen Start aus dem hohen Norden entschieden, eben aus Island. Da ist das Wetter heute in Reykjavik bei maximal 12 Grad vorhergesagt. Also deutlich angenehmer, würde ich sagen, wie hier. Ja, und der aktuelle Titel, den wir gerade gehört haben, Fetta Reddast, heißt so viel wie, das ist ein isländischer Ausdruck. Ja, das wird schon werden, das wird sich schon regeln, also keine Sorge, das kriegen wir hin. So in diesem Sinne, der etwas Optimismus und Gelassenheit ausdrückt, auch wenn es hier ein bisschen übertrieben ist. Da geht es auch darum, wenn man vom Bus überfahren wird und so weiter, so einfach, ja, das wird schon werden. Ja, es gibt auch ein ganz verrücktes Musikvideo dazu. Also die zwei Jungs sind einfach verrückte Hühner. Und im besten Sinne auch als verrücktes Huhn könnte man auch unseren ersten Interviewgast bezeichnen, den man auch schon mal im Lederharnes auf der Bühne erleben konnte. Aber nicht etwa in einer schlüpfrigen Sexshow, sondern ganz poetisch beim Poetry Slam. Freut euch nun auf Sven Hensel. Das folgende Gespräch hat Hartmut 2017 mit ihm geführt.
Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Sven Hensel.
Hallihallo, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Sven, für alle, die Slam-Poetry nicht wirklich gut kennen, was ist das überhaupt, Slam-Poetry?
Also Slam-Poetry wird meistens auf Poetry-Slams vorgetragen. Die Begrifflichkeiten, das sind ziemlich schwierige Sachen. Manche Leute sagen mir, wenn ich einen Text vorgetragen habe, oh, du hast voll einen schönen Slam gemacht, entsprechend. So doll muss man sich da nicht auskennen. Slam-Poetry beschreibt aber ungefähr das, was wir da auf der Bühne machen.
Mhm. Und wie kamst du selbst dazu, zu Slam-Poetry?
Eine Kollegin von mir hatte ihren ersten Auftritt in Dortmund, meine beste Freundin, und sie hat dann ein paar Leute quasi zusammengesammelt, hey, ich möchte da nicht ganz alleine sein, ich hätte gerne eure Unterstützung im Publikum. Also haben wir sie im Publikum unterstützt, lautstark mit unserem Applaus und unserer Anwesenheit. Und es war ja nicht nur sie auf der Bühne, sondern auch ganz viele andere Leute. Und ich habe mich ziemlich sofort ins Format verliebt und seitdem bin ich da und möchte das auch weitermachen.
Und wie läuft so Slam-Poetry ab? Sind das Texte, die man völlig auswendig lernt oder entsteht da auch teilweise was beim Vortrag? Wie muss ich mir das vorstellen?
Für gewöhnlich die meisten Slammer, SlammerInnen, die lernen ihre Texte auswendig oder beziehungsweise nein, die lernen sie nicht auswendig, sondern schreiben sie vor. Die wenigsten improvisieren auf der Bühne, aber ich kenne einen, der das immer und jedes Mal wieder macht und dabei ganz witzige Bewegungen macht, damit er sich aufs Improvisieren konzentrieren kann. Mhm. Aber einige Sachen bei zum Beispiel der Gestikulation, die entstehen dann erst beim Vortrag. Man plant ein bisschen vor und dann guckt man, wie sich auf der Bühne anfühlt. Zumindest so mache ich das.
Und wie lange arbeitest du an so einem Text in der Vorbereitung? Wie entstehen die?
Das ist ganz unterschiedlich. Manche Sachen kommen so, wenn sich viel Inspiration angestaut hat, aus meiner Schreibhand kommen die dann rausgesprudelt. Mhm. Da sitze ich dann nicht romantisch in einem Café in Paris am Eiffelturm und gucke in die Ferne bedeutungsschwanger und sage, eine Idee. Das ist immer meistens viel Aufbereitungszeit, weil wenn ich dann mal sowas runterschreibe, dann muss man das dann nachher auch irgendwie ordnen, so ganz undramaturgisch angeordnet, ganz unbearbeitet, roh auf die Bühne kommt selten was. Und wenn, dann einmal zum Austesten und dann nachgucken, wie sich das entwickelt. Manchmal entstehen Texte in ein paar Tagen, manchmal brauchen die Wochen und Monate. Das ist ganz unterschiedlich. Man möchte ja nicht zu konstruiert wirken, man möchte ja den Point across bekommen quasi.
Ja, und wo trittst du dann überall auf? Ich sah dich ja beim CSD in Saarbrücken. Und wo trittst du sonst so auf?
Genau, ich war auch schon öfters in Saarbrücken, aber ich war auch schon überall anders gefühlt im deutschsprachigen Raum, außer in Mecklenburg-Vorpommern. Da war ich bisher noch nicht. In Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Belgien sogar einmal. Und bald geht es wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann nach Südtirol, weil da sprechen die Leute ja auch Deutsch.
Und wie laufen solche Veranstaltungen ab, bei denen am Ende sogar ein Sieger gekürt wird? Es gibt ja so Meisterschaften, richtig?
Genau, meistens beginnt so ein Abend, in dem ein Moderator so fragt, wer noch nie bei einem Poetry Slam war. Und dann melden sich meistens ein paar, manchmal viele, manchmal weniger. Mhm. Ich habe noch keinen Slam gesehen, wo sich niemand gemeldet hat. Und das ist immer was sehr Bezeichnendes. Es ist noch relativ jung und entsprechend, Leute wissen teilweise noch gar nicht, was da los ist. Es ist eine Wundertüte, die sie kaufen und dann bekommen sie die Regeln erklärt. Ich kann es mittlerweile auswendig mitsprechen. Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem verschiedene Poeten und Poetinnen mit selbstgeschriebenen Texten um die Kunst des Publikums buhlen. Dabei gibt es dann halt ein paar Regeln und am Ende gewinnt irgendjemand Ruhm und Ehre und dann haben sich alle lieb und haben ein bisschen Poesie, Prosa und schöne Sachen genossen.
Schön. Und du hast mir im Vorfeld ja auch gesagt, dass Slam Poetry auch sehr viel mit der queeren Community zu tun hat. Es gibt den Begriff Queer Slam. Wie kommt das denn?
Genau, es gibt einige queere Slammer in der kompletten Szene, deutschsprachig wie auch in der US-amerikanischen. Poetry Slam kommt ja aus den USA. Und dort ist das Queere sehr, sehr stark in der Poetry-Slam-Szene verwurzelt. Also dort, es ist sehr POC, es ist viel politischer als in Deutschland. Hier ist es manchmal so ein kleines bisschen Mittelstandscomedy und Studenten, die dann für wenig Geld, was halt sehr schön ist, ein bisschen was Dreckiges erleben können. Es verfeinert sich hier, aber in den letzten Jahren kommt es immer mehr auch hier zu einer politischeren Bühnenauseinandersetzung mit queeren Themen und das ist ganz schön. Ja, das würde ich dazu sagen.
Du hast ein Buch verfasst dieses Jahr. Wie heißt es denn und um was geht es da?
Das Buch, das ich geschrieben habe, heißt Auf Hause von Zugvögeln und Fernverkehrern. Und es handelt, beziehungsweise in diesem Buch enthalten, sind ganz viele Texte von mir, die schon auf der Bühne gewesen sind, aber auch einige Sachen, die noch nicht da gewesen sind auf der Bühne, also die ich nicht auf der Bühne vorgetragen habe. Es ist eine Textsammlung, ein Konglomerat von allem, was ich so in den letzten 3,5 Jahren geschrieben habe, dort versammelt und dramaturgisch angeordnet. Das heißt, man kann die Texte sowohl von vorne nach hinten lesen, als auch einzelne Snippets immer mal wieder verdauen. Ansonsten, man begleitet mich quasi ein bisschen, man lernt mich kennen, man reist mit mir. Es geht viel um Größerwerden, Sexualität, Identität und Klarkommen. Generell Klarkommen, ja.
Und das Buch, wo kann man das denn erwerben? Ganz normal im Buchhandel oder bestellt man das?
Man kann das bei Lektora, bei meinem Verlag im Online-Versand erwerben oder bei Amazon oder bei dem Buchhandel seines Vertrauens. Einfach in den Laden gehen und sagen, entweder ich möchte es bestellen. In manchen Läden liegt es tatsächlich schon. Also zum Beispiel im Prinz Eisenherz in Berlin. Ich habe mich super darüber gefreut. So, mir hat mal jemand ein Foto davon geschickt, so hey, ich habe dich in diesem Buchladen gefunden. Und dann so, huh. Und ansonsten, ich nehme es auch immer zu Veranstaltungen, zu Auftritten, zu Slams mit. Wenn man mich da lieb fragt, dann bekommt man auch eins mit Unterschrift.
Oh, okay. Ja, ja, wo kann man dich denn überhaupt erleben nächste Zeit? Wo bist du denn demnächst?
Also die nächste Zeit, gute Frage. Das momentan ist ja ein bisschen Sommerpause, aber bald wird es wieder rund gehen. Dann bin ich viel in Frankenland unterwegs, viel in Nordrhein-Westfalen, weil ich ja da lebe. Es stehen viele Termine in Süddeutschland witzigerweise an, aber ich habe schon nachgeguckt, irgendwie in Baden-Württemberg, da bin ich, da komme ich wahrscheinlich dann erstmal nächstes Jahr wieder hin erst.
Okay, gib uns Bescheid, wenn du herkommst, sag mal, ja, Werbung machen.
Ja, auf jeden Fall, ich würde mich freuen. So, Freiburg steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
Ja, klasse. Ja, bevor wir dich jetzt in den Abend entlassen, wollen wir natürlich nicht versäumen, dich nach einer kleinen Kostprobe zu bitten von deiner Kunst. Wäre das möglich?
Aber natürlich, herzlich gerne.
Was würdest du denn vortragen?
Ich habe einen Text geschrieben, der heißt Letzte Rechtfertigung. Der ist auch in dem Buch drin. Und ja, ich finde, der passt auf jeden Fall ein bisschen zu dieser wunderbaren Radiosendung.
Es ist der Text Letzte Rechtfertigung. Sven Hänsel.
Hey, du? Ich glaube, ich muss mal mit dir reden, weil ich glaube, dass du mich jetzt schon länger ignorierst und ich glaube, ich möchte das nicht. Ich glaube, ich finde das scheiße. Und außerdem glaube ich, dass ich weiterhin glaube, dass ich irgendwie unsicher bin. Ich weiß nicht. Vielleicht war das Beispiel jetzt peinlich. Ja, du hast es eilig und eigentlich eignet sich Reden zum Klären von jeden Querelen, aber das Modale jetzt mal beiseite. Hier kommt mein Monolog mit, was ich meine, was ich bin. Ich bin die Hinterkopfgedanken des Rebells, der pubertiert. Ich bin die Neugierde und Angst in ein Gefühl reinkomprimiert. Ich bin der Puls, der durch die Schläfen jedes Elternteiles flackert. Ich bin das Wort unter der Zunge, das sich an sie klammert und klammert und klammert, klammert und klammert und klammert, klammert und klammert und klammert, klammert und klammert und klammert und nicht raus will. Ich war auch still. Doch ich nehme die Pflicht zu schweigen, weil ich dir nicht passe, nicht ernst und weil ich nicht mehr länger leiden kann und will, mache ich jetzt Terz. Ich bin ein ausgezeichnet trainierter Würgereflex, weil ich das Schlucken gelernt habe. Jetzt ist es an der Zeit zu brechen und das nicht, weil ich es gern mache. Ich hier bin kein Hilfeschrei, kein Zweifeln. Ich bin Output, ich bin gebürstet auf Krawall und das einfach, weil es raus muss. Was ich bin, ist nicht therapierbar. Ich habe Durst nach etwas Vielfalt. Ich bin satt vom Unsichtbarsein. Das Maß ist voll. Ich fordere Klarheit. Trink ruhig aus und sei bereit, denn was ich sage, klingt für dich sicher nach Blödsinn. Ich glaube, dass ich schön bin. zumindest will ich schön sein. Von Head and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. So brillant, als wäre ich Söhnlein. Denn ein Sohn kann ich nicht sein, weil ein Mann nun mal nicht schön ist. Vielleicht handsome, doch nicht handsam. Er sagt eigentlich nur Blödes, aber ich bin kein degenerierter Gendefekt. Ich bin akzentuiertes Menschenrecht. Ich bin kein Fehler in der Matrix. Ich bin farbenfroh wie Bartek. Jedoch, wer ich bin, den mag ich. Deshalb stehe ich hier und sage ich, ich bin das schöne Bauchgefühl. Das aufkommt für gewöhnlich, wenn ich sage von Zeit zu Zeit, dass mein Bauch ganz einfach schön ist. Mit jeder Fettspalte und Speckfalte und mit jedem einzelnen Härchen. Ich bin nicht wunderbar. Ich bin ein Wunderbärchen. Ich bin ein Knuddelbär. Ich bin der Charmin-Bär. Ich bin Winnie the Top und Christopher Bottom. Ich bin fabulous und kann trotzdem rocken. Ich habe einen Knick im Handgelenk und du einen in der Optik. Du hältst mich für verkehrt herum. Ich halte dich für einen Stockfisch. Ich bin klobig und grazil. Ich bin Top-Bottom, versatil ist deine Männlichkeit fragil, antworte ich dir, ist für fossil. Schön sein ist leicht, drum sage mir, wann wird einem Mann attestiert, dass ein Mann ist, Herbert Grönemeyer? Ich bin eine Frage ohne bequeme Antwort und obwohl mein Bauch bequem ist, gelobe ich es nicht zu sein und weiterhin, dass ich mich toll finde. Ich glaube, dass ich stolz bin. Zumindest will ich stolz sein dürfen, auf was ich bin und ich will froh sein, scheiß auf Schämen, ich will Würde, ich bin Orlando. Ich bin die Stonewall. Ich bin die Christopher Street. Ich bin die Flagge, die keine Nation kennt, die nur auf Halbmast hängen darf, die so viel mehr in ihrem Ozon trägt als blau und pink. Jedes schlaue Kind malt mit meinen Farben das eigene Firmament. Doch es verfinstert, wenn die Brüder, Schwestern und Geschwister in Russland, Indien, Katar, Tschetschenien nicht existieren dürfen, weil irgendwelche Leute irgendwelche Bücher über Liebe gelesen haben und sich dachten, ja, schon, aber nicht ganz. Ich bin das illegale Blut, das ich meinen Brüdern nicht schenken, spenden, geben darf, obwohl sie am Verbluten sind, weil ich unter Generalverdacht stehe. Ich bin Paragraph 175, dessen Opfer immer noch als Straftäter gelten. Und statt auf Rehabilitation warten sie auf einen, muss ich mich jetzt wirklich darum kümmern? Ich meine, haben wir nichts Besseres zu tun in unserem Land mit den ganzen Obdachlosen und der Rente und der Steuer? Und überhaupt können die mit ihrem Hulla-Hulla nicht mehr gepflegt wegsterben gehen? Und die sind doch so gepflegt. Wie gepflegt die eigentlich immer sind? Und das sind die Gründe, warum du schwankst. Doch das hier ist mein Abschied an die Angst. Ich bin kein Schimpfwort, keine Sünde, keine Pointe und keine Diagnose. Ich bin Kerzenwachsende, die zu Hunderten auf einem Fest der Liebe zeremoniell schweigen, wenn es zu feiern gilt. Mein Leben ist die Summe aller Schweigeminuten. Dass erst dann aufhört, wenn es keinen Grund mehr zum Schweigen gibt. Einer von uns beiden ist vielleicht verkehrt rum, aber wir sind beide richtig. Was ich bin, ist nicht therapierbar, denn man kann keinen heilen, der niemals kaputt war. Und so stehe ich vor dir als ein stolzer Mann und ich glaube, dass ich laut sein kann. Also will ich laut sein. Scheiße, bitte guck mich an. Ich bin der Aufruhr im Verschweigen. Ich bin die Provokation der Monotonen zur Selbstreflexion und zu Dialogen. Du bist nicht das Problem, mein Freund. Du bist kein Feind, aber bitte kapier, du bist doch nicht ein Teil der Lösung, wenn du jetzt kapitulierst. Also say it loud, say it clear, say it proud und say it queer. Ich meine, hör mich an und guck dich um, wie heiß der Brei ist, um den ich rede. Dass du dich nicht outen willst, bringt uns beide in diese Misere. Schmecke den Stirn runterlauf, Angst, Schweiß, der uns beide dereinst verbannt. Und schau mich nicht so ängstlich an, ich bitte dich. Verunsicher mich nicht, denn ich bin ab jetzt im Widerstand. Ich habe keinen Bock mehr auf Zungenklammerworte, auf sich Versteckensorte, auf Hinterkopfgedanken, auf Selbstbeschreibungsschranken, denn ich bin schön. Ich bin stolz. Ich bin laut. Ich bin mutig. Ich bin gut, wie ich bin. Und ich sehe nicht ein, warum ich es nicht sein sollte. Das alles sage ich meinem Spiegelbild. Und ich glaube mir, ab heute.
That's what I am. That's what I always be. I don't wanna be silent, 'cause this is my destiny. You can take your eyes off me, 'cause I'm different and my mind is free. You would want to love me, but will that ever be? Words I follow when said while you follow someone else's rules that I foreshadow.
closer, it's just me. Will you find another part of you? Can that ever be? Words are hollow when said while you follow someone else's rules that are for shallow.
Aus Saarbrücken und donnerstags habe ich rein gar nichts an, außer dem Radio mit der schwulen Welle.
Just don't show when you pushed and life won't go. Your dreams get lost and your sorrows grow. You read and try to watch TV. Take a drive out to the sea. You might break down, but you can't break free. Standing in a crossfire.
Das waren die Bellamy Brothers mit dem Song Crossfire. Bei uns war der Titel eher in der deutschen Version Himbeereis zum Frühstück bekannt. Und vom Himbeereis ist es nur ein kleiner Schritt zum Himbeerjoghurt. Himbeerjoghurt ist nämlich auch der Titel eines vor ein paar Jahren erschienenen Buches von Jan Ranft. Entschuldigung. Es folgten bisher einige Fortsetzungen. Jan Ranft war seit 2012 mehrfach bei uns in der Sendung. Hören wir nun eine Geschichte aus dem ersten Band, die wir mit Jan Ranfts Erlaubnis 2014 bei einer Lesung in Freiburg aufgezeichnet haben. Himbeerjoghurt von und mit Jan Ranft.
Aber jetzt die Geschichte Himbeerjoghurt. nur kurz in die Stadt, bevor die Geschäfte schließen. Im Supermarkt war noch eine Menge los. Martin brauchte Nudeln, Fleisch, Creme fraiche und ein paar Gewürze, denn er wollte an diesem Abend kochen. Und es gab noch einen anderen Grund, noch schnell einkaufen zu gehen, denn in dem Laden arbeitete ein unheimlich gut aussehender Mann. Er hatte dunkelblonde Haare, blaue Augen, einen Dreitagebart und einen unglaublich knackigen Arsch. Er sah nicht nur gut aus, freundlich war er auch noch, zumindest gegenüber dem älteren Herrn in Strickjacke, der Petersilie bei ihm kaufen wollte. Der hübsche Verkäufer machte ihn darauf aufmerksam, dass es glatte und krause Petersilie gäbe und man mit der glatten ein köstliches Pesto zubereiten könne. Über die Lautsprecher im Laden dudelte »A Girl Like You«. Martin musste mitsummen. Dieses Lied würde er wieder stundenlang nicht aus dem Kopf bekommen. »I never met a boy like you before«, sang er leise vor sich hin. »Verdammt, jedes Mal, wenn ich rübersehe, schaut er weg.« Der Verkäufer lächelte wieder, allerdings lächelte er nicht Martin an, sondern die Kundin, die ihn gerade fragte, wo sie die Süßkartoffeln finden könnte. Er ging mit ihr ans Regal und legte ihr gleich eine Handvoll in den Einkaufskorb. Als die Frau gegangen war, schaute er zufällig genau in Martins Augen. Martin fühlte sich ertappt und schaute schnell weg in das Gewürzregal vor ihm und tat so, als hätte er eine interessante Kräutermischung entdeckt. Doch der Mann seiner Träume starrte bloß Löcher in die Luft. Er hatte ihn nicht bemerkt. Warum sieht er nur so unverschämt gut aus? Er ist mit Abstand der geilste Typ in diesem Teil der Galaxis. So eine Mischung aus Gerald Butler und Russell Crowe. Gedanken verloren spielte Martin mit einer Dose Alfred Schumanns Sexgewürz und träumte vor sich hin. Ob ich es wohl jemals schaffe, ihn irgendwie anzusprechen? Ob ich mich wohl endlich traue, ihm meine Telefonnummer zu geben? Grübelte er. Na, ich weiß ja nicht mal, ob er überhaupt schwul ist. Er schlenderte durch den Laden und blickte noch einmal verstohlen hinüber. Der Typ trug ein kariertes Hemd und die Ärmel hatte er hochgekrempelt. So waren die Haare auf seinen starken Oberarmen zu sehen. Und er hatte wirklich einen knackigen Arsch. Noch dazu stramme Waden. Also sportlich ist er, das muss man ihm lassen, überlegte Martin. Sicher spielt er in seiner Freizeit Fußball oder sowas. Wieder schlich er so auffällig, unauffällig um die Regale, dass er Angst hatte, für einen Ladendieb gehalten zu werden. Und so langsam musste er sich wirklich mal auf seine Einkäufe konzentrieren. Immerhin würde der Laden bald schließen. Er schnappte sich ein Glas Rosmarin und schwarze Pfefferkörner und machte sich auf den Weg zur Fleischtheke. Zwei Steaks. Er kochte für sich alleine, aber zwei Steaks schaffte er locker. Jetzt noch ans Kühlregal. Er suchte die Creme fraiche. Joghurt könnte ich auch noch gebrauchen. Himbeerjoghurt als Nachtisch. Martin liebte Himbeeren. Im Regal war nur noch ein Becher übrig. Diese Sorte war immer schnell vergriffen. Was ein Glück. Oder doch nicht? Warum war dieser eine Joghurt übrig geblieben? Martin schaute sich den Becher genauer an. Wie sieht's denn aus mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Oder ist der Aludeckel beschädigt? Alles in Ordnung. Trotzdem, irgendwas scheint mit dem Joghurt nicht zu stimmen, sonst wäre er doch längst gekauft worden, oder? Überlegte er. Nun war er misstrauisch geworden, verzichtete auf den geplanten Nachtisch und ging weiter zur Pasta. Schade, er hatte sich schon auf etwas Süßes gefreut. Im Regal steht dieser Joghurt und keiner will ihn, bis er schließlich im Müll landet, weil er dann irgendwann abgelaufen ist. Philosophierte er weiter. Genau wie diesem Himbeerjoghurt geht's mir doch auch. Mich will ja scheinbar auch keiner. Ich bin doch völlig in Ordnung und trotzdem bin ich in meinem Freundeskreis der einzige Single. Dieser Joghurtbecher und ich teilen das gleiche Schicksal. Weil wir als Letzte übrig geblieben sind, denkt jeder gleich, mit uns würde irgendetwas nicht stimmen. Es gäbe da schon einen Grund, dass wir immer noch alleine sind. Genauso wie ich bei diesem Joghurt gezögert habe, so zögern die Männer doch auch bei mir. Nun kam er zum Kern seiner Lebensphilosophie. Sind wir nicht alle Fruchtjoghurts? Zumindest irgendwie? Die Liebe ist doch eine große Kühltheke. Da gibt es Erdbeere und Pfirsich-Maracuja, was jeder mag. Von denen sind auch immer genug da. Dann gibt es die leckeren Himbeer- und Zitronenjoghurts. Die sind seltener, schneller vergriffen, aber genauso beliebt. Da gibt es natürlich noch Spezialsorten wie Haselnuss oder Litschi. Die sind nicht jedermanns Sache. Dann gibt es die neuen, ausgeflippten Geschmacksrichtungen wie Cranberry Holunder oder Granatapfel Schlehe. Da sind die Leute auch eher zurückhaltend. Und die Joghurts, bei denen das Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder deren Verpackung ein bisschen ramponiert ist, das sind die Ladenhüter. In der schwulen Welt ist es doch nicht anders. Wegen unglücklicher Umstände und Missverständnisse ist man selbst als Premium-Himbeersahne-Joghurt chancenlos. Als er vor den Nudeln stand, fiel ihm wieder sein Verkäufer ein und er hielt Ausschau nach ihm. Der war mittlerweile damit beschäftigt, Obstkisten von einer Europalette zu hieven. »Darf ich mal?« Eine junge Frau stand auf einmal hinter Martin und machte Anstalten, etwas aus dem Regal zu nehmen, vor dem er stand und den Verkäufer heimlich anschmachtete. Sie schnappte sich eine Packung Vollkornspaghetti und lächelte. »Danke«, sagte sie kurz und zwinkerte ihm zu. Martin schaute ihr verdutzt hinterher, als sie hinter den Pastasoßen verschwand und sich noch einmal kurz lächelnd umdrehte. »Was war denn das?«, fragte er sich. »Hat die etwa mit mir geflirtet? Oder hat die gemerkt, dass ich die ganze Zeit diesem Mann hinterher starre und mir deswegen zugezwinkert?« Für Frauen interessierte Martin sich überhaupt nicht. Er war schwul, ganz klar. Und doch fand er die Überlegung recht spannend. Hat sie sich für mich interessiert? Als Schwuler läuft man irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend. Da versucht man alles, um den Männern zu gefallen und achtet darauf, ob der andere auf einen anspringt. Doch die Frauen hat man ganz aus dem Blickfeld verloren. Schon komisch, wo doch die Natur eigentlich die Frauen als Objekt der Begierde für uns Männer vorgesehen hat. Ich finde die Mädels nett, mehr aber auch nicht. Ich könnte mir nie vorstellen, mich in eine zu verlieben. Verdammt, warum komme ich bei denen an, aber nicht bei Männern? Speziell bei dem hier. Er könnte wirklich endlich mal auf mich reagieren. Plötzlich schaute der Verkäufer zu ihm herüber, so als hätte er seinen Gedanken gerade gehört. Aber er schaute nur ganz kurz. Als er merkte, dass Martin auch gerade zu ihm hinsah, schaute er schnell wieder in eine andere Richtung. Martin war sich jetzt sicher, dass er auf der richtigen Fährte war. Vielleicht ist er ja bloß schüchtern. Nicht jeder Schwule rannte mit einem T-Shirt rum, auf dem stand: Lieber schwul als ein Vampir. Trotzdem gibt's keine Probleme, sich untereinander zu erkennen. Es ist so eine Art sechster Sinn, eine Art Radar, der Schwulenradar. Ich finde, unser einer merkt recht schnell an den Reaktionen des anderen, ob er auch schwul ist und vielleicht sogar Interesse hat, überlegte Martin. Der Verkäufer im Apple-Laden in der großen Bockenheimer Straße zum Beispiel war es garantiert nicht. Er bediente Martin höflich und zuvorkommend, doch da waren nie diese gewissen Schwingungen zu spüren, die ein sicheres Zeichen dafür waren, dass er einem anderen Schwulen gegenüberstand. Lag es an den Blicken? So wie die Heterotypen es nicht lassen können, einer hübschen Frau hinterherzuschauen, wenn sie gerade in einem Café auf der Zeil saßen und eine ebensolche vorbeispazierte. Bewusst oder unbewusst, die Kerle schauten und daran, wie sie schauten, erkannte Martin sofort, wer hetero war und wer nicht. Der Computerverkäufer also schaute ihn nicht so oder so an, wenn er absichtlich nah an ihm vorbeiging, und wenn er ihn anschaute, dann bloß ganz neutral. Er merkte nicht mal, dass Martin ihn anhimmelte. Der Typ war zweifellos hetero. Bei IKEA in der Innenstadt arbeitete dagegen einer, von dem wusste er genau, dass er nur auf Männer stand. Er hatte den schwarzhaarigen Typen schon öfter im Schwulenclub Zentral gesehen. Als er ihm im Laden über den Weg lief, erkannte er ihn direkt wieder. Er war fleißig damit beschäftigt, Regale einzuräumen, als Martin sich nach einer neuen Lampe fürs Schlafzimmer umschaute. Er ging an Martin vorbei, erkannte ihn wohl auch, schaute in eine andere Richtung und ignorierte ihn schlichtweg. Er schaute ihn nicht einmal desinteressiert an, so wie der Verkäufer im Computerladen. Er wusste, dass Martin ihn toll fand und ihm war wohl aufgefallen, wie er ihn anschaute, und er war davon genervt. Ein eingebildeter Idiot. Na bitte, wenn er nicht will, mir soll's egal sein. Ich finde meinen Supermarktmann sowieso viel interessanter, beschloss Martin und versuchte noch einen Blick vom Hintern des Verkäufers zu erhaschen. Und welch verführerischer Anblick ihm sich da bot. Dieser Schnuckel war gerade damit beschäftigt, eine Kiste mit Äpfeln auszuräumen und sie ins Regal vor sich einzusortieren. Dabei bückte er sich so tief, dass sein Karohemd hochrutschte und den Bund seiner weißen Shorts und ein bisschen nackter Haut zu sehen waren. Seit 3 Monaten kam Martin regelmäßig in diesen Laden zum Einkaufen, fuhr extra bis ins Nordend, nur um ihn zu sehen. Er wusste nicht einmal, wie er hieß. Der Verkäufer hatte zwar meistens sein Namensschild an, aber so nah an ihn ran, dass er den Namen hätte lesen können, hatte er sich noch nie getraut. Einmal samstags fuhr er morgens und nachmittags gleich nochmal hin. Manchmal wusste er gar nicht, was er eigentlich kaufen sollte. PET-Flaschen kaufte er gerne viel und oft. Das Pfand war ein guter Grund, immer wieder hier im Laden vorbeizukommen. Obwohl er das Leergut auch genauso gut im Laden um die Ecke hätte abgeben können. Doch als er einmal gesehen hatte, dass der schöne Mann den Pfandautomaten bei einer Störung wieder zum Laufen brachte, hoffte er insgeheim, dass er ihm so endlich ein bisschen näher kommen könnte. Vor 3 Wochen hatte er eine Flasche absichtlich mit etwas Schwung in den Schlitz des Automaten gefeuert und er verursachte tatsächlich eine Störung. Doch da kam zu seiner Enttäuschung bloß eine junge Verkäuferin mit einer dicken Brille, die das Gerät wieder in Gang setzte und ihn danach noch belehrte, wie man die PET-Flaschen einlegen sollte und wie eben nicht. Schon mehrmals hat er mit dem Gedanken gespielt, was denn wäre, wenn er seine Arbeit kündigen und stattdessen hier im Geschäft zu jobben anfangen würde. Dann könnte er seinem Schwarm ganz nahe sein. Er würde ihn jeden Tag sehen und ihn näher kennenlernen. Und wer weiß, was alles passieren würde. Allmählich gingen die wildesten Fantasien mit ihm durch. Er hatte viel zu spät gemerkt, dass der Verkäufer sich inzwischen wieder aufgerichtet hatte und zwischen 2 Regalen verschwand. Plötzlich hörte er eine Stimme direkt neben sich. »Kann ich Ihnen helfen?« Erschrocken blickte Martin ins Gesicht der jungen Verkäuferin mit der dicken Brille. Ertappt. »Nein, danke«, stotterte er und wurde auf einen Schlag knallrot. Er griff nach irgendeinem Päckchen im Regal vor ihm. »Genau das habe ich gesucht«, er machte sich schnell auf den Weg zur Kasse und ließ die sprachlose Verkäuferin einfach stehen. »Gerade noch mal Glück gehabt. Wenn die mitbekommen, dass ich einen ihrer Mitarbeiter stalke, kriege ich bestimmt Hausverbot und sehe den Mann meiner Träume nie wieder.« An der Kasse war er direkt an der Reihe. In diesem Moment tauschte die Dame an der Kasse mit ihrem Kollegen, mit ihm. Sein Verkäufer nahm auf dem Drehstuhl Platz und saß jetzt genau vor Martin. Zitternd legte Martin seine Einkäufe aufs Band. Auch das Päckchen, das er eben aus dem Regal genommen hatte. Erst jetzt merkte er, dass es eine Schachtel mit Dauerwellenhilfe war. Oh Gott, wie peinlich, dachte Martin. Sein Mann an der Kasse schaute ihn mit einem Dauergrinsen an, als er die Sachen lässig übers Band am Scanner vorbeizog. Das macht dann 1864, bitte. Martin war so da, dass er jetzt endlich das Namensschild lesen konnte. Heiko Hartmann. Als er zitternd seinen Geldbeutel aufmachte, schüttete er Heiko beinahe den gesamten Inhalt über. Die Münzen rollten übers Einkaufsband und sein LSVD-Mitgliedsausweis landete direkt auf Heikos Schoß. Mann, es wurde ja immer peinlicher. Kein Problem, lachte Heiko, und Martin wäre jetzt am liebsten im Boden versunken. Er reichte ihm einen 20er und als Heiko ihm das Wechselgeld gab, berührten sich ihre Hände. Martin bekam total weiche Knie und einen Ständer. Er hoffte, dass das hier niemand bemerkte. Danke, sagte er nur knapp und sah zu, dass er schnell wegkam. Er hatte sich völlig blamiert. Als Martin weit genug weg war am Ausgang, drehte er sich noch einmal um. Heiko hielt eine kleine weiße Karte in der Hand, die er sich genau anschaute und dann in der Brusttasche seines Hemdes verschwinden ließ. »Ugh, meine Visitenkarten sind mir aus dem Geldbeutel gefallen.« Martin wusste einen Moment lang nicht, ob er sich ärgern sollte.
Wir sind schon 1-2 Jahre zusammen und haben schon 3-4 Sachen erlebt. Doch bist du nur 5 Minuten mal weg, ist das wie 10 Jahre Knast für mich. Ey, du wirkst nicht so leicht in deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Das wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns 2 in alt und grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Yeah. Mm-hmm. geführt und haben schon 3-4 Zimmer demoliert. Aber weil 5 Minuten ohne dich zu viel sind, bin ich auch mit 90 immer noch bei dir. Ey, du fickst mich so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer. Ich werd unkontrolliert, wenn du vorbeispazierst, und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal.
Hi ihr Lieben, hier sind Marcella Rockefeller
und Faso und wir freuen uns mega mit euch unsere Single Hella feiern zu können.
Habt viel Spaß, wo immer ihr auch seid.
Hi, 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 Heels, kennt ihr mich noch? Lasst uns um die Häuser ziehen, ich muss raus aus meinem Loch. Bye, bye. Du tust mir nicht gut, hat mal irgendwer hier Feuer, ich hab Benzin in meinem Blut. Ihr habt mich längst abgeschrieben, dabei war ich nur kurz weg, musste besiegen. Bis heute Nacht bin ich dabei, die nächste Runde geht auf mich.
Heute will ich feiern, einfach mit euch feiern, draußen wird schon hell. Schon wieder aus.
Der Freak neben mir fragt mich, was ich beruflich mach. Ich sag, ich bin Marcella und dass ich kein Trouble mach. Er erzählt, er ist vegan, auf die Größe kommt sich an. Wo sind all die Blumen hin
und überhaupt
Weltfrieden?
Heute will ich feiern, einfach mit euch feiern. Draußen wird schon hell.
Faso und Marcella Rockefeller mit Hella. Und ich lasse bei dem Wetter keine Gelegenheit zur Abkühlung aus und begebe mich jetzt direkt aufs Glatteis. Was wir eben hörten, war Marcella Rockefeller. Ich würde mal sagen, eine Drag-Künstlerin, die wir auch schon öfters im Interview in der Sendung hatten. Und genauso wie die nun folgende Travestie-Künstlerin, Fräulein Wommi Wonder. Drag? Travestie? Ist das das Gleiche? Habe ich da etwas durcheinander gebracht? Hauptsache, man sagt nicht Trans dazu. Oder ist Wommi Wonder doch auch eine Drag Queen? Vielleicht sollten wir Marcella und Wommi einfach mal wieder einladen und die Unterschiede uns erklären lassen. Aber jetzt hören wir erstmal, was Dieter 2013 dem Fräulein Wommi Wonder entlocken konnte. Das war im Theaterhaus Stuttgart nach einer Show bei extremer Hitze. Eben 2013 nach dem CSD in Stuttgart, wo auch wir von der Schwule Welle mit einem kleinen Wagen, einem Bollerwagen, mitgelaufen sind.
Das war die heißeste Show deines Lebens?
Nein, die heißeste nicht, die gab es mal in Eislingen.
In Eislingen, das passt.
Achso, du schneidest schon mit, wie praktisch.
Ich frage jetzt einfach mal überall. Hier, die heißeste Show am heißesten Tag oder ja oder nein?
Wir hatten schon einmal eine heißere, da war es über 45 Grad. Und alles schwarz abgedunkelt mit Molton und Bühnensamt. Und das war Sauna pur. Und heute war es nur Sauna...
Light.
Ja, nee. So eine Mischung zwischen Sauna Light und Sauna Deluxe irgendwie so. Formulieren wir es vorsichtig. Meine Reinigung wird sich am Montag über einen guten Umsatz freuen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es wurden ja auch Tücher gereicht.
Ja.
Wäre allerdings jetzt im Saunavergleich zu bleiben, ein bisschen knapp bemessen gewesen,
das
Format.
Das sind meine, ja.
Es gab auch Fächer.
Aber das Dumme ist bei den Fächern, wenn die Leute da sitzen und nur fächern, dann klatschen sie nicht.
Ja, dann hat man halt keine Hand frei. Ne? Ja. Und wenn man in den Fächer klatscht, dann hört man es nicht.
Ja, genau. Und das ist für oben so unbefriedigend. Man denkt sich, die mögen dich nicht.
Ja, die waren einfach nur angestrengt von der Hitze. Und ja, also es ging uns ja auch so. Aber bei dem Fächer muss ich sagen, da hätte ich mich jetzt ja beinahe als schwul geoutet, als ich den aufgemacht habe. Der
du hättest
ploppte.
Dich auch geoutet, wenn du nicht aufgemacht hättest.
Danke, das nehme ich jetzt als Kompliment.
Allein die Beinhaltung würde ich immer von einem Hetero unterscheiden.
Ja, das kann passieren, ja. Gut, jetzt im Moment gerade nicht, oder? Gut, das würde jetzt zu weit führen. Darf ich dir Basti vorstellen? Der hat übrigens heute auch Geburtstag.
Oh, hättest du es gesagt? Hey. Hi. Danke. Ich würde dich auch was gesungen.
Ja, gut. Beim nächsten Mal.
Ja. Nächstes Jahr dann wieder,
nächstes
ne?
Jahr. Gleicher Tag.
Achso, in Rimsinge sind wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, aber sonst
ja, sehr
Freiburg
schön.
Selber.
Also, ja gut, ich meine Rimsinge. Freiburg.
Ja.
Freiburg ist gleich Rimsinge.
Gut. Fall, ne? Nächstes Jahr habe ich mein 30-Jähriges und dann machen wir sicher da was.
Okay.
Coole Sache. Am heißesten Tag.
Es war für uns heute ein bisschen schwierig, weil es einfach so heiß war.
Ja.
Es war auf der Bühne heiß und im Saal heiß und dann ist es schwierig, da ein bisschen Ping-Pong zu machen.
Das ist klar, ja. Die Leute einerseits beschäftigt sind mit Schwitzen und mit Fächern.
Genau.
Und insgesamt halt auch vielleicht etwas langsamer denken, kann das sein?
Ja, ist halt ein bisschen weit weg, sage ich uns mal, von CSD.
Ja, klar.
Ja?
Früher war es ja immer so, dass die CSD-Gemeinde nach der Parade zu uns ins Theater kam. Aber da war die Parade auch schon um 14 Uhr und dann ging die Party erst um 24 Uhr los. Dann konnte man doch Wommi mitmachen und hat man alles gehabt. Und jetzt ist die Parade so, dass die dann erst zu Ende ist, wenn wir schon anfangen. Und wenn bei uns Pause ist, fängt dann in der Stadt schon die Party an. Und dann
das heißt, es ist für dich keine Chance, auf den CSD zu kommen?
Ich bin morgen den ganzen Tag auf der Hockeze. Genau, das ist das Problem dann bei mir an dem Tag. Ich kann ja auf der Parade nicht mitfahren.
Ja.
Weil wenn ich mitfahre, erstmal weiß ich nicht, wie lange das Gesicht hält. Das heißt, ich müsste wieder nachlegen, aber zu der Zeit bin ich ja nicht rechtzeitig im Theater. Du müsstest ja auf der halben Parade aussteigen und sagen, ich muss jetzt ins Taxi. Das wäre ja auch doof.
Ja, so
außerdem ist es für mich immer ganz dumm, als so halb öffentliche Person, wo auf welchen Waage sitzt. Bist beim einen, heißt das dann, du bist gegen die anderen und dann gibt's das Getratsche los. Bist gar nicht dabei, ist auch schrecklich.
Jetzt hast du schon zwei Persönlichkeiten und musst du dich trotzdem noch mit einem Körper rumschlagen. Ne?
Genau, ich bin viel zu wenig schizophren, ich sollte mich noch in mehrere Persönlichkeiten aufsplitten und auf jedem Waage dann eine positionieren.
Aber das merken wir uns mal für Wommi Wonderbar 3.0 vor.
Ja, ich hätte schon mal eine Idee für dich für den CSD. Mach's wie die Laura.
Eine eigene Wagen.
Die Laura, die hat einen eigenen Wagen, die lässt sich da so durchkutschieren. Also genauso in dem Outfit, das wäre super.
Aber dann kann ich auch nicht auf der halben Parade ausstecken und sagen, so, und jetzt gehe ich weg und jetzt muss ich ins Theater raus.
Mein Schnitt?
Nein.
Ja, aber wo denn? Du kommst ja gar nicht raus dann da. So, mit dem Hubschrauber abholen lassen. Keine halben Sachen. Sage ich, wo ein halber Mann und eine halbe Frau vor mir stehen, aber zwei Hälften ergeben mehr als ein Ganzes.
Oh,
vielen Dank für das Interview.
Die Hüfte ist mehr als das Summe der Teilchen.
Oder so. Dankeschön.
Dankeschön auch. Hallo, hier ist Fräulein Wommy Wonders, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y.
You say you don't believe in signs from up above. And you laugh at the thought of putting your faith in stuff. Like love, you never see the rainbow, you just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid, and you can't breathe. And the minutes of the days of your life go crawling by.
Das war Bonnie Tyler mit Believe in Me. Damit wollen wir nochmal an die vor einer Woche verstorbene Sängerin erinnern. Mit diesem Song vertrat sie 2013 das Vereinigte Königreich beim ESC in Malmö und belegte dort den 19. Platz. Zwei Plätze vor Cascada für Deutschland. Auch drei Jahre später beim ESC in Stockholm lag das Vereinigte Königreich genau zwei Plätze vor Deutschland. Die damaligen Vertreter für UK, Joe and Jake, konnte ich dann einige Zeit später in München vor das Mikrofon bekommen. Das auf Englisch geführte Interview haben wir nicht übersetzt, weil da einiges bei den zwei sympathischen Chaoten verloren gegangen wäre. Hören wir mal in einen kurzen Ausschnitt rein.
In 2015 you were competing against each other and now you seem to be best friends. So how does it feel to be on the stage now and thinking about the time where you were fighting against each other?
We still fight.
I mean, the thing is, I think that's what friends do. That's just what friends do. You never have two people who never fall out and never do that. I think that's just part of human nature, isn't it? That's just part of human nature. And sometimes, you know, you've just got to kind of brush it away.
You know, it's one of them. We were against each other, but, you know,
as cheesy and cliche as this is, like the song says, we're in this together. We were literally doing it together, but we're best mates. And we had the time of our lives. I couldn't have spent it with a better person.
Aww.
I didn't mean that. No, I'm joking. I mean that.
That's really nice.
Okay.
Really nice.
Okay, was it your own idea to
come
to
together?
Make music together?
Yeah, we came together.
Once we were on The Voice, as you say, you know, we competed against each other pretty much, and once that was over, we both decided to come together and work as a duo. You know, we decided to do that. And
coming together was a big thing for us.
Yeah,
definitely. Because of how close we are as mates. The music, it was all about the music for us, so... You know, it was an amazing opportunity for us. We thought when we started writing and stuff. What are you kidding me? When we started writing,
it itched my nose.
And, when we were writing together, it just happened. You know, it happened naturally. It was never a conversation that happened between us both. It naturally happened, and when we started singing, it was just perfect. And both of us always saying that we could never be solo acts again.
It'd be so strange. Yeah, it really would be very strange. Well, originally, like as you said, we formed as a duo. We started writing music. We started working on a number of things, and we ended up getting spotted by management. Now, because we were both on the The Voice of solo acts, everyone knew us as Joe Wolford or Jake Shakeshaft. They didn't know us as anything different. And whenever we were like, "Oh, we're a duo," no one really noticed, because they were so focused on our performances on The Voice that they just didn't really know. So we were like, right, well, we need a way to kind of break the mold of being solo acts and be known as a duo. And You Decide came up as an option, and we just could not turn it down.
It was a perfect opportunity for us both to announce ourselves as Joe and Jake, and not Joe or Jake. So we've been fans of Eurovision since we were young kids, you know, watched it with the family, and, you know, gazebos and stuff outside, and watched it with the family and parties.
Every year.
You know, it was just an opportunity that we couldn't resist. We've been fans for years, and you know, when we became a part of Eurovision, we learned, and we looked at songs before we were born just to learn about it. We think it's such an amazing competition. And
the thing is, obviously, the earlier years are quite hazy because we're only 21 and 22 now. But we've certainly done a lot of research and things like that, and a lot of digging into the contest just to try and learn as much as possible.
Yeah. We're just very proud to be a part of it and to be within the Eurovision family.
And so you will try it again? Eurovision?
I'd love to. I think we'd both love to one day.
It'd be an amazing thing to do again because we had such great fun doing it.
If the UK want us to do it, we'll do it.
Hey guys, we're Joe and Jake. You're listening to Radio Dreikland.
When you're not around, it's beating slow, and it's something that I've never known. Oh, oh. I'll be the answer you've been waiting for. I'll be the truth that you've been looking for. Oh, oh. You're not alone, we're in this together. All that you want is ready forever, and they don't need to know. To know.
to know. Your eyes show me where I wanna go.
Das waren nochmal Joe & Jake mit ihrem ESC-Titel You Are Not Alone. Den nun folgenden Künstler, Autor, Produzent, Regisseur, die Liste ist lang, den kann man wohl ohne Übertreibung als Legende bezeichnen. Die Rede ist von Rosa von Braunheim. Wir hatten einige Gelegenheiten, uns mit ihm zu unterhalten. Leider ist er im Dezember letzten Jahres verstorben. In Erinnerung bringen wir nun ein Interview, das Hartmut im Juni 2016 mit ihm geführt hat. Anlass damals war die DVD-Veröffentlichung seines autobiografischen Films Braunheim Memories. Und darauf beziehen sich alle Angaben in diesem Interview aus dem Jahr 2016.
Ich begrüße am Telefon nun den Filmemacher und Autorin Rosa von Braunheim.
Hallo.
Rosa, der Film Braunheim Memoirs ist ja ein überaus persönlicher Film über deine Jugendzeit in Braunheim. Das ist ein Stadtteil von Frankfurt. Hattest du den Film schon lange geplant als eine Art Spurensuche?
Nee, aber ich meine, wenn man älter wird, freut man sich zurückzublicken. Und natürlich ist es wichtig, gerade Jugend heißt einfach die Einflüsse, die man bekommen hat. Und ich bin, glaube ich, mit 12 nach Frankfurt gekommen und bin da so bis 19 geblieben. Und das war natürlich sehr wichtig, was ich da erlebt habe.
Wie sehr hat dich denn deine Jugend in Braunheim und Umgebung geprägt? Du hast ja den Namen des Stadtteils als deinen Namen gewählt und nicht etwa zum Beispiel Riga, wo du geboren bist.
Ja, ich meine, ich habe angefangen in der Pubertät Gedichte zu schreiben, zu malen. Dann war ich sicher beeinflusst von kulturellen, das war die Anfangszeit so der Happenings. Dann war die Frankfurter Schule dort an der Uni und es war eine sehr linke, eine studentische Aufbruchszeit. Also sehr aufregend.
Wenn du so ein so persönliches Projekt wagst, wie sehr kann man das eigentlich vorher planen? Dreht man ein Stück weit erstmal nach Gefühl und schaut, was man dabei entdeckt, wen man trifft, was sich ergibt? Oder wird so eine Dokumentation vorab sehr gut durchgeplant?
Nee, ich meine, man muss natürlich recherchieren, wer noch lebt, ne? Das ist ja immer die Frage, das war toll, zum Beispiel meinen 86-jährigen Deutschlehrer, der mich sehr geprägt hat, den zu treffen. Der war kurz vor der Demenz und ich hatte noch Glück, mit ihm zu reden. Der hatte mein Aufsatzheft von 1958, das er damals stolz rumzeigte. Das war sehr originell für ihn, weil ich halt so ein literarisches Talent schon sehr früh zeigte. Und das war für mich wichtig, dass ich da ein Lob bekam von einem Lehrer, weil ich sonst sehr schlecht in der Schule war und auch sehr verträumt.
Also mir ging in dem Film ja auch, dass ich das Gefühl hatte, wir werden irgendwie von dir an die Hand genommen und du zeigst uns die Orte der Jugend, der Ausbildung, der frühen Werke. Wir erfahren auch hier und da Geschichtliches über den Stadtteil und dass es einst tatsächlich die Ritter von Braunheim auch gab. Der Film ist wirklich gut erzählt, unterhaltsam und erzählt gleichzeitig auch, wie die Stimmung in den 50er und 60er Jahren war. Diese Mischung macht den Film, wie ich finde, extrem sehens- und empfehlenswert. Hast du eigentlich Rückmeldungen aus Braunheim selber bekommen?
Ja, sicher. Ich habe ihn ja auch dort in Frankfurt beim Festival uraufgeführt. Wir hatten in Braunheim auch eine extra Vorstellung und das war natürlich sehr bewegend, die Braunheimer sozusagen. Das ist ja sonst ein Stadtteil, der nicht sehr beachtet wird und insofern war das schön, dass sozusagen als Sohn Braunheims da den Film zeigen konnte und vielleicht auch die Gegend, das ist ja keine spektakuläre Gegend, aber es ist Heimat. Ich meine, für jeden ist Jugend was sehr Wichtiges und Prägendes.
In dem Film wird ja auch erzählt, wie aus dem 12-jährigen Holger, der ja eigentlich in Riga geboren ist, mit seinen Adoptiveltern 1954 aus der DDR nach Frankfurt Braunheim eben zieht und wie er dann nach und nach zu Rosa von Braunheim wird. Besonders einprägsam ist dabei die Beziehung zu der mütterlichen Freundin Nora Gräfin Stolberg zu Stolberg. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie eine der wichtigsten Personen in deinem Leben, die mit dazu beitrug, dass du schließlich zu Rosa wurdest und zu dem stehen konntest, was du bist. Kann man das so sagen?
Ja, ich meine, meine Eltern waren sehr bürgerlich und jetzt nicht kreativ. Meine Mutter eher naturwissenschaftlich interessiert, mein Vater Ingenieur. Und durch die Tochter von Nora Stolberg, mit der ich auf der Kunstschule in Offenbach war, habe ich die Mutter kennengelernt, die äußerst tolerant war, aufgeschlossen, weltoffen. Eine Jüdin, die es sehr schwer hatte im Dritten Reich. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig, da nochmal Geschichtsunterricht zu bekommen. Mhm. Sehr fantasievoll. Ich meine, das war sozusagen eine Ersatzmutter, die ja mir dann auch den Mut irgendwann gab, zu meinem Schwulsein zu stehen.
Mhm. Als Schwuler im Nachkriegsdeutschland zu leben, das wird in dem Film auch deutlich, war sehr, sehr, sehr schwierig. Auch du musstest ja den Weg erstmal suchen und finden. Wenn du das mit der heutigen Zeit in Deutschland vergleichst, siehst du uns da ein Stück weit angekommen oder sind die Errungenschaften von Lesben, Schwulen, Transmenschen etc. in deinen Augen nach wie vor gefährdet? Ich traf nämlich zum Beispiel heute einen Freund, der mir berichtete, dass er zuletzt mit seinem Partner mehrfach bei helllichten Tagen in der Freiburger Innenstadt hier schwulenfeindlich beschimpft und beleidigt wurde, obwohl sie noch nicht am Händchen halten unterwegs waren. Er meinte, dass es sei vor einiger Zeit noch nicht gewesen. Hast du das Gefühl, die Errungenschaften der ganzen Schulbewegung könnten da sehr gefährdet sein?
Ja, wir haben viel erreicht, aber es ist natürlich immer auf der Schneide. Also jetzt gerade durch viele Zuwanderer aus anderen religiösen, es ist ja immer die Religion, die Schwule unterdrückt und eben vor allen Dingen auch Frauen unterdrückt. Und das ist das Schreckliche. Ich meine, das Christentum hat sich so ein bisschen liberalisiert. Es nimmt keiner mehr so richtig ernst. Es ist nicht so repressiv, wie es in den 50er Jahren war. Aber wir haben halt den Islam und wir haben natürlich das Christentum aus Osteuropa, haben die Evangelikalen in Amerika und dann haben wir natürlich auch die rechten politischen Strömungen wie AfD und so. Und das ist wieder eine Bedrohung. Also wir müssen weiter für unsere Rechte kämpfen.
Auf der DVD von Braunheim Memoirs sind noch zwei weitere sehenswerte Filme drauf. Einmal ein Kurzfilm, der aus einem Interview mit dem an Krebs erkrankten Schauspieler und vor allem Dichter Mario Wirz besteht. Du drehtest es einige Wochen vor dessen Tod am 30. Mai 2013. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Ich habe ja mit Mario Wirz schon einen Briefwechsel gehabt. Über 4 Jahre haben wir uns geschrieben in Berlin, beide in verschiedenen Stadtteilen und haben das veröffentlicht beim Aufbauverlag später. Waren sehr, sehr befreundet, hatten einen sonntäglichen Jourfix über viele Jahre hier in Berlin, wo wir Schwule und Lesben eingeladen hatten, sonntagnachmittags und da auch Lesungen gemacht haben, Filme gezeigt haben und hatte dann auch einen Film gemacht über Mario als Dichter und dann jetzt eine Woche vor seinem Tod hat er eingewilligt, dass wir nochmal ein Gespräch führen, einen Spaziergang machen und das war natürlich unheimlich berührend, weil die Ärzte ihn aufgegeben hatten und er wusste, dass er sterben wird und das war unheimlich bewegend. Wir haben dann beide noch ein Gedicht geschrieben und unsere Liebe sozusagen erklärt und zu wissen, dass der andere dann bald nicht mehr da ist, ist etwas Unbegreifliches.
Glaube ich. Ein weiterer Kurzfilm auf der DVD heißt Laura und es geht um die, wie wir im deutschen Südwesten ja gerne sagen, schwäbische Schwulenikone aus Stuttgart. Sie ist ja aus der LSBTTIQA-Szene Stuttgarts fast nicht wegzudenken. Sie wird ganz sicher auch in Kürze wieder mit einem Wagen auf dem dortigen CSD zu erleben sein. Sie berichtet in der Doku ja sehr offen über ihr Leben und wie ihre Liebe zur Schwulenszene entstanden ist. Wie war die Arbeit mit ihr?
Ja, Laura ist großartig, also eine wunderbare Frau, eben zu Recht eine Schwulen-Ikone, weil sie am Anfang an, als AIDS aufkam, sofort dafür gekämpft hat, Prävention zu machen, hat Streetworker privat bezahlt und bis heute engagiert sie sich für schwule Rechte und finanziert auch einige, reist rum. Also ich finde sie großartig. Ich meine, ist wirklich eine der ganz wenigen, selten großen Förderern sozusagen. Der schwulen Szene. Und das als heterosexuelle Frau ist halt erstaunlich.
Ja, Rosa, vielen Dank erstmal für das Interview. Ich wünsche dir erstmal viel Erfolg mit der DVD und viel Erfolg auch mit allem, was du machst. Was sind so da aktuell deine aktuellen Projekte?
Wir drehen gerade in Berlin einen Film über Leben in Neukölln. Mhm. Das ist über den Stadtteil, der jetzt hier sehr im Gespräch ist und haben da auch eine wunderbare Transfrau Juwelia. Also jeder, der nach Berlin kommt, der sollte in der Sanderstraße 26 in Neukölln. Freitag und Sonnabend hat sie immer ihren Salon, wo sie singt und tanzt und wunderbare Bilder malt.
Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Also nochmal vielen Dank für das Interview und alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Danke, ciao.
Das war Rosa von Braunheim. Sein Film Braunheim Memoirs ist ab sofort im Handel erhältlich. Mit auf der DVD sind die Kurzfilme Laura und Mario Wirz.
Wenn in Braunheim die Sonne untergeht und am Niederstrand sich Pärchen küssen, wenn in Braunheim die Zukunft beginnt, wenn ein Zwerg auf einem Esel reitet, hier malt ich wilde Bilder, hier träumte ich von Ruhm, hier war ich voller Hoffnung und ohne Aussicht auf Aussicht.
Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase, aus dir die Rosen sprießen, so rot, so rot. Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase, und ich bin deine Blume, so rot, so rot.
Wenn ein einsamer Junge aus dem Fenster schaut, sich in Träumen verliert, dann denk ich an meine Jugend. Hier küsste ich die Gabi, hier küsste ich den Klaus, hier gab ich wilde Feste und schrieb ganz einsam ein Gedicht.
Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase, aus dir die Rosen sprießen, so rot, so rot. Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase.
Mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv. Und Sie hören gerade die Schwule Welle bei Radio 3 Eckland.
Sprechen die Männer von Träumen, lächel ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur ihm gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir.
Das war der Evergreen »Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre« aus dem Kriminalfilm »Stürme der Leidenschaft«. Gesungen wurde der Titel von Anna Steen, die in dem Film aus dem Jahr 1931 die Russen-Anna spielte. Da war der kleine Bub Röbirab gerade mal ein Jahr alt. Ein Vierteljahrhundert später wird er dieses Lied selbst zum Besten geben. Beim seiner Auftritte in Zürich lernt er 1956 Ernst Ostertag kennen. Die beiden blieben bis zu Röbis Tod ein Paar. Röbi Rapp ist im August 2018 im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Röbi Rapp und Ernst Ostertag galten als das bekannteste Schwulenpaar der Schweiz. Sie waren 62 Jahre zusammen. Auch wenn das alleine schon sehr bemerkenswert ist, war es vor allem ihr Engagement für die Schwulenbewegung, das sie bekannt machte. Das Ganze gipfelte sozusagen in einem Kinofilm, der 2014 in die Kinos kam, Der Kreis. Und über den haben wir auch berichtet und auch mit Gelegenheit mit Röbi Rapp und Ernst Ostertag mehrfach zu sprechen. Bei einer dieser Gelegenheiten haben sie uns das Rezept für die für ihre Beziehung verraten, die 62 Jahre bestanden hat. In Erinnerung an Röbe Rapp hören wir dann danach noch den kabarettistischen Titel Seltsam. Aber jetzt erstmal das Liebesrezept von Röbi und Ernst.
Sicher ist der Grund, dass wir uns gegenseitig immer respektierten und so annahmen, wie wir sind. Ich hatte nicht den Wunsch oder auch den Drang, Ernst zu verändern, wie es mir vielleicht passen würde. Ich liebe ihn ja so, wie er ist und so soll er bleiben. Und vor allem waren wir in unserer Beziehung immer ehrlich.
Ja, und das andere ist, wir haben versucht, einander zu fördern. Nicht verändern, aber so zu fördern, dass die Anlagen, die im Partner sind, sich entwickeln können, so wie es der Partner möchte. Und hier immer wieder gegenseitig Hilfe zu leisten. Ich bin Ernst Ostertag aus Zürich in der Schweiz. Und ich bin Röbi Rapp, auch aus Zürich in der Schweiz. Und wir geben ein Interview auf der schwulen Welle des Radios Dreieckslamm.
Ich bin die fremde Frau auf der Terrasse. Die Dame neben dir mit Mandelblick. Ich tauche auf und unter und ich lasse nur einen Hauch von Givenchy zurück. Ich war schon seltsam, als ich auf die Welt kam. Mein erster Seufzer war Le Dernier Cri. Ich hatte immer, wenn ich auch nie Geld nahm, ein Faible für die Aristokratie. Ich bin so seltsam, wie bin ich seltsam? Ich weiß vor lauter Seltsamkeit kaum mehr, ob ich noch lebe oder nur ein Traum wäre. Ich glaube fast, ich bin ein Teddybär. Mit schweren Säbeln für mich duelliert. Ich habe auch mit einem Earl geschlafen, doch hat der Kerl von Earl mich nicht einmal berührt, nur onaniert.
Last
Let's Get Happy, gesungen von Lou. Mit dem Titel aus der Feder von Ralf Siegel hat Deutschland 2003 in Riga teilgenommen und den 11. Platz belegt. Das war das letzte Mal, dass Deutschland mit einem von Ralf Siegel komponierten Song beim ESC teilgenommen hat. Dieser Song soll auch etwas Aufmunterung und Glück zu Ralf Siegel schicken, der aktuell in einem künstlichen Koma liegt, in das er nach einer schweren Lungenentzündung versetzt wurde. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute und gute Besserung. Ich hatte vor einigen Jahren Gelegenheit, mit ihm in München zu sprechen. Hören wir gleich kurz in dieses Interview hinein. Danach sein bisher letzter Song, mit dem er am ESC teilgenommen hat, 2017 für San Marino, gesungen von Valentina Moneta und Jimmy Wilson.
Herr Siegel, es ist ja kein Geheimnis, dass der Eurovision Song Contest eine unheimliche Ausstrahlung speziell auch auf Homosexuelle hat. Können Sie sich jetzt als Komponist dieses Phänomen irgendwie erklären?
Also ich schreibe Lieder für Menschen, die Emotionen haben. Und die gibt es in allen, sagen wir mal, sexual denkenden, fühlenden Menschen, ob das nun Männlein oder Weiblein sind oder ob sie nun hetero sind oder ob sie homosexuell sind. Ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Entweder gefällt Menschen Musik oder es gefällt sie ihnen nicht. Und manche Leute lieben klassische Musik, manche Popmusik und gehen in Musik auf. Aber es ist doch schön, so einen Abend hier zu erleben, wie die Leute mit Musik eben ihre Freundschaften gestalten und dann sich wohlfühlen. Und besonders schön ist es natürlich, wenn dann ja, also solche langen Freundschaften rauskommen dabei. Ich habe in 40 Jahren noch nie darüber nachgedacht, ob ich ein Lied für einen Mann oder eine Frau oder einen Homosexuellen oder einen Heterosexuellen schreibe, sondern ich schreibe für Menschen Lieder. Und wenn es ein Männersong ist, dann ist es meistens für eine Frau gedacht. Und wenn es eine Frau singt, dann ist es meistens für einen Mann gedacht. Oder allgemein, wenn es eine Gruppe ist, ist es meistens neutral, siehe Genghis Khan und solche Späßchen. Aber ich glaube, das ist hier kein großes Thema. Das einzige Mal, wo wir dieses Thema überhaupt zum Thema hatten, war mit dem Song Let's Get Happy. Weil da haben wir einfach geschrieben, let's get happy, let's get gay. Und da sagte man ja, gay ist ja auf der einen Seite freundlich und fröhlich und auf der anderen Seite ist es eben homosexuell oder schwul. Und da muss ich sagen, das hat man aber erst später drüber nachgedacht. Das ist uns in dem Moment gar nicht so bewusst geworden, obwohl es mir der eine oder andere erzählt hat dann.
Okay, und wie sind jetzt Ihre Pläne für dieses Jahr?
Ja, ich habe mich in Deutschland beteiligt. Ich habe leider Gottes keine Chancen gehabt in Deutschland. Ich habe mich in Österreich beteiligt. Ich habe jetzt noch ein paar Lieder in ein paar andere Länder geschickt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Also es sind noch gute Chancen, dass wir sie
hören. Naja, schauen wir mal. Leicht wird es nicht.
Vielen Dank.
Spirit of the Night und die Night ist noch nicht zu Ende. Und auch nächste Woche gibt es die Schwule Welle, ein Magazin von und mit Hartmut. Unter anderem mit einem Interview mit Svetlana über den CSD in Lemberg. Und es wird eine Nachberichterstattung zum CSD in Pirna. Tiana geben, den wir ja ausführlich schon im Vorfeld besprochen haben. Das war's nun mit Ein Kessel Pinkes. Danke fürs Zuhören und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es als Download und Stream ab morgen für eine Woche oder vielleicht schon heute nach der Sendung so. Mal gucken, wie schnell das geht. Auf jeden Fall könnt ihr die Sendung eine Woche lang inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland nachhören. Zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen. Ein herzlicher Dank geht auch natürlich an unsere Interviewpartner aus der Konserve, die da waren. Sven Hensel, Jan Ranft, Fräulein Womy Wonder, Joe & Jake, Rosa von Braunheim, Röbi Rapp und Ernst Ostertag sowie Ralf Siegel. Sowie an meine Kollegen Dieter und Hartmut, die ja an den Interviews nicht unwesentlich beteiligt waren. Wie gesagt, uns könnt ihr wieder am nächsten Donnerstag hören zur neuesten Ausgabe von Schwule Welle, das Magazin. Und ich sag schon mal tschüss.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.